Unser erstes Thema heute lautet: Führen wirklich alle Religionen an das gleiche Ziel? Ein paar einleitende Bemerkungen zu dieser sehr aktuellen Thematik. Religion ist grundsätzlich ein menschliches Phänomen. Im Tierreich gibt es keine Religion. Oder haben Sie jemals beim Besuch im Zoo einen religiösen Affen erlebt? Das gibt es nun definitiv nicht. Und vom Pflanzenreich sprechen wir schon gar nicht. Also wenn Menschen nach deutlichen, abgrenzenden Unterschieden suchen zwischen Mensch und Tier, dann ist Religion ganz bestimmt ein Beispiel dafür. Zweitens, Religion ist ein weltweites Phänomen. Das heißt, überall auf allen Kontinenten, wo es Menschen gibt, gibt es auch Religion. Hier etwas Statistik zu den großen Religionen der Welt. Zuerst, was man nennt Monotheismus. Religionen, die von einem Gott sprechen. Das Christentum umfasst 2,2 Milliarden Anhänger. Mit Christentum ist hier gemeint, wirklich im umfassenden Sinn, alle Bekenner, auch wenn sie das nicht aus Überzeugung bekennen. Der Islam umfasst ungefähr 1,5 Milliarden Menschen, 1500 Millionen, das ist dasselbe. Und drittens ist das Judentum zu erwähnen. Dazu zählen sich etwa 14 Millionen Menschen weltweit. Wie steht es mit dem Polytheismus, mit den Religionen, die an viele Götter glauben? Im Hinduismus gibt es also etwa 900 Millionen Anhänger. Der Buddhismus weist etwa 450 Millionen Anhänger auf. Und dann kommen die Stammesreligionen dazu. Das ist so ein Sammelbegriff, weil die Stammesreligionen sehr viele gemeinsame Kennzeichen aufweisen. Da schätzt man die Zahl auch etwa auf 450 Millionen. Weiter ist noch zu erwähnen der Daoismus. Dort ist man sich nicht so im Klaren, wie viele Anhänger es gibt. Die Zahlen bewegen sich so zwischen 100 und 400 Millionen. Aber man kann sagen, also im Zusammenhang mit Monotheismus, das wären etwa 3,7 Milliarden Menschen, Polytheismus etwa 2 Milliarden Menschen. Nun steigen wir schon mal voll in das Thema ein. Und zwar erstens ein paar Bemerkungen zu Schule und Religion heute in unserem Kulturkreis. In der Schweiz hat es hier in jüngster Vergangenheit große Veränderungen gegeben im Zusammenhang mit Schulunterricht. Es gibt heute nicht mehr die gleiche Art von Religionsunterricht wie bis anhin, aber man hat ein neues Fach eingeführt unter dem Namen Ethik und Religionen. Sie merken, im Plural. Das ist ein Schulfach für alle. Man darf sich nicht dispensieren. Ich habe versucht, eigene Kinder abzumelden und diesen Unterricht selber zu geben. Keine Chance. Man hat mir erklärt, da müsste ich einen Gerichtsprozess anstreben. Und da müsste man schon ein bisschen streitsüchtig sein. Nun, in Deutschland ist die Situation ein bisschen anders, aber auch da hat man den sogenannten Ethikunterricht eingeführt, insbesondere für Familien, für Leute, die keine Konfession angehören. Aber es gibt auch weiterhin den konfessionellen Religionsunterricht. Doch in der Schule wird über Religion auch gesprochen in Geschichte, in Deutsch und so weiter. Also das Thema Religion ist sehr breit abgestützt im Schulunterricht, und zwar fächerübergreifend. Aber es ist so, dass wir sagen können, das Schulwesen in Europa ist wesentlich durch das Denken der Aufklärung charakterisiert. Damals, als ich meine Kinder abmelden wollte für den Ethik- und Religionenunterricht, haben wir mir erklärt, die Grundlage, die Basis des Unterrichts ist die Aufklärungszeit. Das ist quasi der verbindliche Rahmen, in dem ein solches Fach unterrichtet wird. Nun, ein ganz bedeutender Denker der Aufklärungszeit war Lessing, 1729 bis 1781. Er ist besonders bekannt geworden durch sein Schauspiel Nathan der Weise. Und in diesem Schauspiel wiederum, ganz besonders wichtig, die Ringparabel. Da tritt eben ein gewisser Nathan auf, der dem Sultan diese Parabel erzählt. Da war ein Vater, der hatte 3 Söhne. Er liebte sie alle gleich. Er selber besaß einen wunderbaren Ring. Und als es ums Erben ging, ums Testament, hat er sich gefragt, ja, wem soll ich den Ring geben? Er liebte alle 3 Söhne gleich, aber hatte nur einen Ring. Im Verlauf der Ringparabel kommt es so, dass schließlich alle 3 Söhne einen Ring bekommen. Und die 3 Ringe schauen alle genau gleich aus. Niemand weiß, wer den echten gekriegt hat. Falls, das wird nämlich auch nicht ganz deutlich im Text des Schauspiels selber, ob überhaupt einer den echten hat. Nun, Nathan erklärt dem Sultan im Theaterstück, dass das quasi die 3 Religionen, Christentum, Islam und Judentum, darstellt. Niemand kann wissen, wer die Wahrheit hat. Und eben nebenbei gesagt, es sei auch nicht klar, ob überhaupt jemand die Wahrheit habe. Die große Aussage von Lessing ist dann weiter, es ist auch gar nicht wichtig, ob man die Wahrheit hat. Wichtig ist nur, dass jeder gut lebt, welchen Ring er auch hat. Also, die Grundaussage der Aufklärung ist, in Sachen Religion gibt es kein Wissen von Wahrheit. Niemand kann den Anspruch erheben auf absolute Wahrheit und Sicherheit in diesem Bereich. Nun, das hat Auswirkungen gehabt. 3 verbreitete Ansichten in unserer Gesellschaft bezüglich Religion. Behauptung 1, die man immer wieder hören kann, in allen möglichen Gesprächen, auch auf der Straße: In allen Religionen geht es letztendlich um denselben Gott. Oder Behauptung 2, es ist egal, was man glaubt, man kann sowieso nicht wissen, was richtig ist. Oder eine dritte Behauptung, und das sagen auch Leute, die noch nie Lessings Theaterstück Nathan der Weise gelesen haben, aber das ist so allgemein gut geworden in unserer Gesellschaft. Keine Religion ist besser als die andere. Alle Religionen sind gleichwertig. Nun, das führt uns zu Punkt 2. Geht es in allen Religionen wirklich um denselben Gott? Wir gehen in Gedanken 3600 Jahre in der Geschichte zurück. Um 1606 vor Christus, da war Israel ein Sklavenvolk in Ägypten. Durch die 10 Plagen, die über Ägyptenland kamen, brach das ägyptische Reich zusammen und schließlich konnte das Volk Israel unter der Führung von Mose in die Freiheit ausziehen. Die Reise ging durch die Wüste Sinai Richtung verheißenes Land, Land Kanaan, das spätere Land Israel. Diese Wüstenreise war sehr wichtig, denn am Horeb in der Wüste Sinai bekam Israel die 10 Gebote und im Verlauf der ganzen Wüstenreise von 40 Jahren die 5 ersten Bücher der Bibel. Stellen Sie sich vor, in Europa spricht man im Zusammenhang mit dieser Zeitepoche von der Jungsteinzeit. Alles ist völlig im Nebel, was die Geschichte Europas anbetrifft. Wer kann damals schon schreiben? Nicht wahr? Das älteste Schriftstück im Deutschen ist das Nibelungenlied, etwa 600 nach Christus. Aber hier sind wir vor 3600 Jahren. Israel bekommt die 10 Gebote, eine Zusammenfassung der Tora, die dann insgesamt eben die 5 ersten Bücher der Bibel umfassen. Man bedenke, damals zu jener Zeit gab es den Hinduismus noch nicht. Der entstand ein bisschen später, nicht viel später, aber ein bisschen später. Und noch viel, viel später, nämlich 1000 Jahre später, kommt der Buddhismus auf. Auch der Daoismus existierte damals zur Zeit des Auszugs aus Ägypten noch nicht. Die 10 Gebote, vielleicht hatten Sie im Religionsunterricht eben von damals noch die 10 Gebote auswendig gelernt, dann wissen Sie, das erste Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das zweite Gebot verbietet grundsätzlich jegliche Verehrung von Statuen und Bildern. Was bedeutet das? Diese 2 Gebote, und zwar die ersten 2 Gebote der Bibel, verurteilen eigentlich alle anderen Religionen der Welt. Nicht wahr? In unserer Gesellschaft heute wäre das politisch nicht korrekt. Man kann nicht sagen, es ist nicht korrekt, aber es ist politisch nicht korrekt. Ja? Das ist nicht ganz das Gleiche. Nun, das erste Gebot sagt also, nur der Herr, hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare, ist Gott. Das ist der Eigenname des Gottes der Bibel, Yahweh. Alle anderen Götter werden durch das erste Gebot abgelehnt. Und im zweiten Gebot werden alle Götterbilder in den Religionen weltweit abgelehnt. Sie sehen hier eine Darstellung der Stiftshütte. Das war der transportable Tempel Israels, der erbaut wurde am Fuß des Berges Horeb im Sinai, um diesen einen Gott der Bibel zu verehren. Nicht wahr? Ein Vorhof rund um ein Zeltheiligtum, das dazu konstruiert war, um von einem Ort zum anderen während der Wüstenreise transportiert zu werden. Das eigentliche Zeltheiligtum besteht aus Heiligem und der hinterste Raum das Allerheiligste. Und dort war die Bundeslade. Und in der Bundeslade waren die 2 Tafeln des Gesetzes mit den 10 Geboten. Sehen Sie, ganz im Zentrum des Glaubens Israels diese Gebote. Nur der Herr ist Gott, alle anderen Götter werden abgelehnt, alle Götterbilder werden abgelehnt. Und darum lautet auch das Glaubensbekenntnis Israels in 5. Mose 6, Vers 4 im Hebräischen, Schma Israel, höre Israel. Der Herr, eben Yahweh, ist der einzige Herr. Vergleicht man das nun mit der Religion Ägyptens damals, so war das etwas völlig anderes. Die Ägypter verehrten viele Götter, so zum Beispiel den Nilgott Hapi. Nicht wahr? Der Nil als Fluss ermöglichte den Ägyptern überhaupt in diesem ariden, trockenen Land zu leben. Und so wurde der Fluss als Lebensspender zum Gott erhoben. Der Nilgott Hapi wurde angebetet. Und eben Ägypten ist ein Sonnenland. Und darum war Ra einer der wichtigsten Götter überhaupt. Der Sonnengott Ra. Die Sonne wurde angebetet. Oder auch der Krokodilgott. Im Zusammenhang mit den Krokodilen im Nil. Also in Ägypten wurde die Natur verehrt. Und sehen wir den Kontrast zur Bibel. Der erste Satz der Bibel beginnt mit Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Auf gut Deutsch, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ein bisschen Grundschulgrammatik. In diesem Satz ist Gott das Subjekt. Im Anfang schuf Gott. Himmel und Erde, die Natur, ist Objekt. Sie sehen, bereits im ersten Satz der Bibel wird grammatikalisch ganz klar und unmissverständlich Gott und die Natur geschieden, so wie wir zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden. Gott ist der Schöpfer, aber die Natur selber ist nicht Gott, sondern sie ist sein Werk. Das ist etwas ganz grundsätzlich anderes, wenn wir das vergleichen mit Hinduismus, Buddhismus, mit den Stammesreligionen weltweit, dem Daoismus. In all diesen Religionen wird die Natur angebetet und nicht der jenseitige Schöpfer, der eben nicht Teil der Natur ist. Damit können wir Behauptung 1 abstreichen. In allen Religionen geht es letztendlich um denselben Gott. Das ist eine Aussage, die ist logisch schon grundsätzlich falsch. Wenn die Bibel erklärt, Gott ist nicht die Natur, dann kann man nicht sagen, der Gott der Bibel sei derselbe Gott wie das Göttliche im Hinduismus, im Daoismus und so weiter. Es ist nicht dasselbe. Wir können das ganz klar definieren, so wie wir klar unterscheiden können zwischen Subjekt und Objekt. In der Bibel gibt es eine scharfe Religionskritik, die sehr eindrücklich formuliert ist durch den Apostel Paulus im Römerbrief. Ich lese Römer 1 ab Vers 18. Ein nicht ganz einfacher Text, wenn man den zum ersten Mal hört. Aber trotzdem, wir versuchen es. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Hier sagt der Apostel Paulus, eigentlich wüssten alle Menschen der Welt, wer der wahre Gott ist. Aber sie haben das umgedreht. Und nun wird in Vers 20 weiter erklärt, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen. Man denke zum Beispiel an Zeus, der von den Griechen dargestellt wurde als ein ganz gewöhnlicher Mensch oder ein verweslicher Mensch. Und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Paulus erklärt hier, Gott ist zwar unsichtbar. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber dadurch, dass er eben die Welt als sein Werk erschaffen hat, kann der Mensch mit seinem Verstand, wenn er die Natur betrachtet, darauf schließen, dass hinter diesem Werk, das überall von Ordnung spricht, nicht wahr? Darum nennen wir die Welt Kosmos, das griechische Wort, das eben Ordnung ausdrückt. Wir nennen die Welt nicht Chaos, sondern Kosmos, weil wir überall Ordnung sehen. Und so sagt der Apostel Paulus, der Mensch kann mit seinem Verstand erkennen, dass diese Ordnung in der Natur durch einen unendlich weisen Schöpfer ins Dasein gerufen sein muss. Und er sagt, dieses Zeugnis der Schöpfung ist so klar, dass die Menschen einmal keine Entschuldigung haben werden, wenn sie, anstatt den Schöpfer zu verehren, die Natur, die ja vergänglich ist, verehren. Und er wirft hier vor, dass man dem Geschöpf mehr Verehrung und Dank dargebracht hat als dem Schöpfer. Nun kommen wir unter drittens zu einer weiteren Fragestellung. Haben die Israeliten den Monotheismus, den Glauben an einen einzigen Gott, von den Ägyptern kopiert? Nicht wahr? Immer ziemlich pünktlich zu Weihnachten erscheint in manchen Zeitschriften, insbesondere auch im Spiegel, ein Artikel zum Thema. Aber nicht christentumfreundlich, sondern sehr angriffig. Und so war das auch vor ein paar Jahren wieder der Fall. Der Spiegel hat berichtet, die Israeliten, die Juden, hätten den Monotheismus von den Ägyptern übernommen. Das ist gar nicht authentisch, was die da geglaubt haben. Nun, wir haben die Statistik der Religionen bereits gesehen. Zum Monotheismus gehört das Judentum mit 14 Millionen Menschen heute. Das Christentum kam, wie wir noch sehen werden, direkt aus dem Judentum heraus. Denn Christus heißt ja auf Hebräisch Messias. Und das ist der verheißene Erlöser in der jüdischen Bibel. Also, Judentum und Christentum, da geht es um denselben einen Gott. Wir werden dann sehen, der Islam ist ein Spezialfall. Dort wird auch von einem Gott gesprochen, aber wir werden noch sehen, das ist nicht der Gott aus der Bibel. Aber eben, es wird auch von einem Gott gesprochen und dann gibt es eben die polytheistischen Religionen. Und nun, der Spiegel sagt, also der Monotheismus, den wir zuerst im Judentum so klar und ausgeprägt finden in der Geschichte, das sei eben eine Kopie aus Ägypten, aus diesem polytheistischen Land. Ja? Und zwar wird dann in diesem Artikel erklärt, Pharao Echnaton. Er wird in der Ägyptologie datiert auf 1353 bis 1336 vor Christus. Es war ein sehr interessanter Mann. Der schaffte nämlich alle Götter Ägyptens ab. Nilgott, weg. Ra, weg. Krokodilgott, weg. Und all die vielen Götter, weg. Er schaffte alle ab, bis auf einen. Auf Aton, den Sonnengott. Aton, das ist nicht dasselbe wie Ra. Es gibt in der ägyptischen Religion verschiedene Sonnengötter. Aton ist eigentlich die Sonnenscheibe. Und so hat er dann auch den Namen Echnaton angenommen, weil er diesem Gott Aton völlig geweiht war. Nun gab es nur noch einen Gott in Ägypten. Monotheismus, nicht wahr? Aber wir müssen das ein bisschen kritisch anschauen. Und das ist ein Problem in diesem Spiegelartikel. Die wollen zwar kritisch sein, aber sie sind zu wenig kritisch. Denn man müsste ja feststellen, gut, Monotheismus in Ägypten, aber es geht hier immer noch um die Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers. Denn mit der Verehrung Atons wird immer noch ein Stück Natur, nämlich die Sonnenscheibe, angebetet. Das ist schon mal ein grundsätzlicher Kontrast. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Der Spiegel hat sich vertan mit der Chronologie. Das ist zwar verständlich, denn in den meisten gescheiten Büchern können Sie lesen, der Auszug aus Ägypten, der Kinder Israel aus Ägypten, habe stattgefunden um 1230 vor Christus. Und woher kommt das? Ganz einfach, in der Bibel, in 2. Mose 1, lesen Sie, dass die israelitischen Sklaven in Ägypten unter anderem Ramses-Stadt bauen mussten im Nildelta. Und da haben sie gesagt, Ramses-Stadt, das ist doch eigentlich der gleiche Name wie Pharao Ramses. Nun, es gab allerdings mehr als einen Pharao Ramses. Man sagte, das muss Ramses der Zweite gewesen sein, um 1230 vor Christus, denn das war ein großer Bauherr. Also haben die Israeliten bestimmt für Ramses den Zweiten gebaut. Und damit wurde der Auszug aus Ägypten auf 1230 angesetzt. Das war aber ein Problem, denn die Bibel berichtet ja nicht nur von Ramses Stadt, sondern auch schon längst von Ramses Land. Noch viel, viel früher im Zusammenhang mit der Josefsgeschichte. Also dieser Name für die Stadt und für das Land hängt gar nicht zusammen mit Pharao Ramses. Nicht wahr? Der Pharao hat zwar den gleichen Namen, Ramses der Zweite, aber wer hat wem den Namen gegeben? Oder besteht überhaupt ein ganz direkter Zusammenhang zwischen dem Land und dem Stadtnamen und dem Pharao? Das lassen wir jetzt mal offen. Aber es ist klar, diese Datierung beinhaltet einen klaren Denkfehler. Und noch was, die Bibel enthält eine durchgängige Chronologie. Und wenn Sie die ganz konsequent durchrechnen, so dass alle Zahlen geschlossen in sich vereinigt sind, das geht nämlich auf, ohne eine Zahl korrigieren zu müssen, in der gesamten Bibel, dann kommen Sie für den Auszug aus Ägypten auf 1606 vor Christus. Das heißt also, der Monotheismus Israels war ganz klar vor Echnaton. Damit können Sie den Artikel abstreichen. Jetzt muss ich hier in diesem Zusammenhang eben noch anhängen. Es gibt da eine Parallele heute und das ist der Islam. Der Islam entstand ja im Zusammenhang mit Muhammad. Das war ein Mann, der in Mekka auftrat im 6. Jahrhundert nach Christus. Und dieser Mann war beeindruckt von dem Monotheismus der Christen und Juden, mit denen er durch Handelsreisen Kontakt hatte. Und das führte ihn dazu, dass er in Arabien, insbesondere in Mekka, wo das Zentralheiligtum war für die vorislamischen arabischen Stämme, da wurden 360 Götter verehrt. Und er hat alle Götter abgeschafft, bis auf einen, Allah, der Gott des schwarzen Steines in Mekka. Und sein Symbol war ein Halbmond. Und er hat gesagt, dieser Gott ist der einzige Gott. Nun, das war bei den vorislamischen Arabern offensichtlich ein Gott im Zusammenhang mit den Himmelskörpern. Sein Symbol war eben, wie gesagt, der Halbmond. Und die vorislamischen Araber haben auch gesagt, Allah hatte drei Töchter. Und diese drei Töchter dieses Gottes stehen auch in Verbindung mit den Gestirnen. Ja, also da haben wir eine sehr interessante Parallele zu dem, was Echnaton gemacht hatte. Er hat den Gott der Sonnenscheibe zum einzigen Gott erhoben und hier wurde Allah, der Gott des schwarzen Steines, mit dem Symbol des Halbmondes zum einzigen Gott erklärt. Aber das ist nicht derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Und darum hat man im Islam bis heute beibehalten, die Gebetsrichtung ist Mekka, hin zum schwarzen Stein. Es geht um diesen Gott, den Gott des schwarzen Steines. Nun, und viertens fragen wir uns, kann die Natur Gott sein? Nicht wahr? Wir haben gesehen, es ist ganz klar ein Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und dem Gott der Religion in aller Welt, wo die Natur verehrt wird. Wir haben gesehen, das ist nicht dasselbe. Aber vielleicht könnte das doch das Richtige sein, dass eben doch die Natur das wahre Göttliche ist. Nun, wir können, wenn wir die Natur erforschen und studieren, da kommen wir zum Schluss, die Natur ist nicht ewig. Die Natur ist nämlich dem Zerfall unterworfen. Auch zum Beispiel die Sonne. Nicht wahr? Die Sonne beinhaltet eine ganz bestimmte Menge an Energie. Und es handelt sich um sehr viel Energie, aber tagtäglich wird diese Energie für nützliche Arbeit verwendet, ja? Nämlich um uns Wärme zu geben, was wiederum Leben ermöglicht und so weiter. Aber eines Tages wird es sein wie mit einer Kerze. Die Kerze umfasst auch eine bestimmte Menge gespeicherter Energie. Und wenn man die Kerze brennen lässt, dann wird diese Energie für nützliche Arbeit verwendet. Aber einmal ist es vorbei. Und wir wissen aus der modernen Physik, es gibt kein Perpetuum mobile. Darum können Sie nicht plötzlich dann mit der Kerze nochmals beginnen. Ja? Es geht nicht. Obwohl Energie ja nicht zerstört wird. Das sagt ja der erste thermodynamische Hauptsatz. Energie bleibt erhalten. Sie wird umgewandelt. Aber der zweite Satz besagt, dass die Menge der für nützliche Arbeit zur Verfügung stehenden Energie nimmt kontinuierlich ab. Und darum, das ganze Weltall, sprechen wir jetzt nicht nur von der Sonne, das ganze Weltall beinhaltet eine bestimmte Menge, sehr viel natürlich, Energie. Aber diese Menge wird für nützliche Arbeit verwendet. Und das geht nicht ewig. Und das ist nun eben der Grund, warum man in der modernen Physik zum Schluss gekommen ist, die Natur kann gar nicht ewig sein. Das haben uns die Kommunisten gesagt, nicht wahr? In früheren Jahrzehnten. Die Materie ist ewig. Aber das funktioniert physikalisch nicht. Sie kann gar nicht ewig sein. Und wir sehen den Prozess. Die Energie wird verbraucht. Aber das war nicht von Ewigkeit her. Nicht wahr? Wir sind bei einem bestimmten Stadium der brennenden Kerze angekommen. Aber die Kerze brennt nicht von Ewigkeit her. Und so war man gezwungen, besonders so seit den 1950er Jahren, in der Physik allgemein zu akzeptieren, die Welt muss einen Anfang gehabt haben. Die Natur ist dem Zerfall unterworfen, sie ist nicht ewig. Hier ein interessantes Zitat von Professor Dr. Robert Jastrow, 1925 bis 2008. Er war der Leiter des Goddard Space Institute. Dieses Institut steht hinter diesen fantastischen Unternehmungen im Weltall mit den Satelliten Pioneer, was sage ich Satelliten, mit diesen, Raumsonden, das ist das Wort. Ein Satellit, der dreht um die Erde. Das waren Raumsonden, Pioneer und Voyager, die sogar über unser Sonnensystem ist man damit hinausgekommen. Nun, dieser Mann hat Folgendes gesagt, das wurde in der Los Angeles Times Juni 1978 festgehalten. Der Nachweis, dass das Universum einen Anfang hat, verursachte den Astronomen große Magenschmerzen. Ihre Reaktionen sind ein interessantes Beispiel dafür, was die angeblich so objektiven Köpfe der Wissenschaftler anstellen, wenn ihre eigene Arbeit sie zu Ergebnissen führt, die den Glaubensartikeln ihrer Zunft zuwiderlaufen. Und etwas später sagt er, es gibt eine Art Religion in der Wissenschaft. Also, die Welt kann nicht ewig sein. Und damit ist sie nicht Yahweh. Denn Yahweh heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Die Natur ist nicht Gott. Die Natur hat einen Anfang. Und damit kam sie an einem bestimmten Punkt ins Dasein. Und was uns Albert beigebracht hat, ist ja auch in diesem Zusammenhang sehr erwähnenswert. Ich meine Albert Einstein, nicht wahr? Er hat durch seine Relativitätstheorie klar gemacht, dass Raum und Zeit eine unzertrennliche Einheit bilden. Man spricht darum in diesem Zusammenhang von der vierdimensionalen Raumzeit. eben in dem die drei Dimensionen des Raumes und die vierte Dimension der Zeit eine in sich geschlossene Einheit bilden. Alles, erklärte Einstein, was zum Raum gehört, ist der Zeit unterworfen. Wir können da nicht raus. Nun, die Bibel erklärt uns, dass Gott ewig ist. Und zwar sagt der Apostel Petrus, geschrieben im Jahr 67 nach Christus, dass eben der Gott der Bibel Zeit und Raum nicht unterworfen ist. In 2. Petrus 3, Vers 8 lesen wir, ein Tag ist bei dem Herrn, wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Ich meine, das war früher ein Problem, wenn man das so las. Man hat sich gesagt, ja, die Zeit ist doch etwas Absolutes. Nicht wahr? Wenn wir jetzt auf unsere Uhr schauen, eine Sekunde, zweite, dritte, vierte, wir können nicht mehr zurück. Das läuft ja einfach so. Wie kann die Bibel sagen, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre? Dann wäre ja dem Zeitablauf nicht unterworfen. Geht doch nicht. Und die Bibel sagt, das geht. Bis eben ein anderer Jude, fast 2000 Jahre nach Petrus, dann wissenschaftlich nachweisen konnte, natürlich, die Zeit ist direkt mit Raum, mit dem Raum verbunden. Unzertrennbar. Und damit ist jemand, der nicht dem Raum unterworfen ist, weil er allgegenwärtig ist, und das lehrt ja die Bibel auch. In Jeremia 23, 24 lesen wir, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Das heißt, Gott ist überall gleichzeitig. Er braucht nicht den Weg von Punkt A zu B, wie wir. Nicht wahr? Wenn ich in Memmingen bin, bin ich nicht zugleich in Aarau. Aber jemand, der allgegenwärtig ist, ist eben diesem Wechsel nicht unterworfen. Und die Bibel sagt, der Gott der Bibel ist überall gleichzeitig im ganzen Universum, im ganzen Kosmos und darüber hinaus, im Jenseits. Er ist der immanente und der transzendente Gott. Überall gegenwärtig in der Schöpfung, aber selber nicht Teil der Schöpfung. Und er ist auch jenseits der Schöpfung. Und jetzt geht's auf. Darum ist Gott ewig. Und ist er nicht der Zeit unterworfen, weil er allgegenwärtig ist. Es geht vollkommen auf. Und wenn jetzt jemand fragt, ja, und wer hat dann diesen Gott erschaffen? Das ist die Frage, die Richard Dawkins immer wieder stellt. Die Christen, sagt er, sind ja eigentlich verrückt. Sie sagen, die Natur sei erschaffen worden von Gott. Ja, und dann frage ich, und wer hat Gott erschaffen? Falsch! Die Frage ist vollkommen falsch, weil er nicht berücksichtigt, was die Relativitätstheorie sagt. Die Zeit, mit der wir von einem Anfang an messen können, hängt zusammen mit dem Raum. Aber der Gott der Bibel ist dem Raum nicht unterworfen, darum auch nicht der Zeit. Und darum ist es überflüssig, von einem Anfang zu sprechen. Nicht wahr? Genau gleich wie bei den Urknallspezialisten. Wenn Sie einen Urknallspezialisten fragen, wo hat alles angefangen? Beim Urknall. Und was war vor dem Urknall? Das ist eine sinnlose Frage. Denn beim Urknall entstand in einem kleinsten Punkt, so wird gesagt, der Raum und damit die Zeit. Aber bevor es den Raum gab, kann man gar nicht von einem Anfang sprechen. Ja, und darum, die Bibel beginnt im Anfang, Bereshit, schuf Gott den Himmel und die Erde. Dann begann die Zeit. Ja, und jetzt tickt es weiter. Aber dieser Gott, der nicht Teil der Natur ist, war da. Und die Frage, wer hat Gott erschaffen, ist völlig hinfällig, denn er ist ewig. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, von dem Anfang Gottes zu sprechen, weil es den Raum gar noch nicht gab. Nun kommen wir zu fünftens, den Schöpfer hinter der Schöpfung erkennen. Wir machen ein paar kleine Reisen durch die Welt. Zuerst gehen wir zu den Inkas in Südamerika. Sehen, im Mittelalter hatten die Inkas ein großes Reich im Bereich von Peru, Bolivien bis nach Argentinien und Chile. Einer der letzten Könige war Pachacutec, 1438 bis 1471 nach Christus, im Mittelalter. Pachacutec brachte das Inka-Reich zur höchsten Blüte. Er war ein großer Bauherr, hatte viele Festungen, Paläste, Tempel errichtet und auch die Stadt Cusco ist sein Werk. Pachacutec war ein feuriger Verehrer von Inti, dem Sonnengott. Sie sehen im Prinzip das Gleiche wie in Ägypten. Aber dieser Mann hat nachgedacht. Und eines Tages kamen Zweifel auf. Er sagte sich, die Sonne muss sich an einen exakten Zeitplan halten. Nicht wahr? Man kann ganz genau berechnen, wann die Sonne aufgeht, wann sie wieder untergeht. Und jedes Jahr wieder genau die gleichen Zeiten am gleichen Tag, ja? Und er sagte sich, die Sonne ist ein Diener. Die kann nicht machen, was sie will. Und zweitens stellte er fest, eine kleine Wolke verdeckt die Sonne. Und die Sonne kann nichts dagegen tun. Sein Schluss, die Sonne hat keine göttliche Macht. Und schließlich kam er zum Schluss, drittens, die Sonne ist ein Geschöpf. Ich habe bisher nicht einen Gott angebetet, sondern ein Geschöpf. Aber wenn Inti nicht Gott ist, wer ist es dann? Das war seine Frage. Und so forschte er nach in der Tradition der Inka-Vorfahren und fand den Schöpfergott. Bei den alten Inkas. Die früheren Inkas nannten den Schöpfer Viracocha. Sie sagten, Viracocha ist selber ewig und man soll ihn nicht durch ein Bild darstellen. Und so begann Pachacutec, den Schöpfer, anzubeten. Aber genau wie der Römerbrief es erklärt, mit seinem Verstand konnte er erkennen, die Natur selber ist nicht Gott, aber hinter der Natur muss einer stehen, der alles ins Dasein gerufen hat. Gehen wir in einen ganz anderen Teil der Welt, zu den Karen. Das ist ein Volk, aufgeteilt in viele Stämme. Man findet sie in China, Myanmar, früher Burma, Indien und auch in Thailand. Ich habe Karen besucht in Thailand. Und das ist ganz interessant, wenn man diesem Volk begegnete. Die ersten Kontakte mit dem Westen fanden statt Ende des 18. Jahrhunderts. Da hätte man so auf den ersten Blick gesagt, dass die haben einfach eine Stammesreligion, wie üblich. Die beten verschiedene Götter an, verehren die Natur. Aber als man dann die Karen besser kennenlernte, fand man, dass die Karen von alters her eigene Lehrer, sogenannte Buchos, hatten, die immer wieder aufstanden und sagten, ihr dürft nicht diese Bilder verehren und die Natur verehren, sondern ihr müsst den Schöpfergott anbeten. Und diese Buchos haben die Karen, ein analphabetisches Volk, Lieder, Gesänge gelehrt, die dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und ein Gesang lautet so, wer schuf die Welt im Anfang? Yahweh schuf die Welt im Anfang. Interessant. Die nennen in ihrer Karen-Sprache den Schöpfergott Yahweh. Gerade in diesem Sommer habe ich einen Karen direkt gefragt, sag mir, wie du den Namen Gottes aussprichst in eurer Sprache. Gut zugehört, ja? Yahweh. Yahweh schuf die Welt im Anfang. Yahweh bestimmte alles. Yahweh ist unerforschlich. Ein anderer Gesang. O ihr Kinder und Enkelkinder, betet Götzen oder Priester nicht an. Wenn ihr sie anbetet, werdet ihr dadurch keine Vorteile haben, sondern eure Sünden werden sich überaus vermehren. Interessant. Ohne Kontakt irgendwie zur Bibel. Nicht wahr? die Aussagen in diesen Gesängen sind so überraschend, dass auch schon der Gedanke geäußert wurde, vielleicht sind die Karin gar nicht richtige Asiaten, sondern gehen zurück auf die 10 Stämme Israels, die doch im Zusammenhang mit der assyrischen Wegführung 722 vor Christus an alle möglichen Orte hin verschleppt wurden. Ja, ist ein Gedanke wert. Aber der Punkt ist der, bei den Karin findet man in ihren Überlieferungen ganz klare Parallelen zur Bibel, aber nur bis Kapitel 11 von 1. Mose. Also nur zu diesem Teil der Bibel, zu dem eigentlich alle, nach der Bibel, alle Völker Zugang hatten über Noah. Und dann kam die Sprachenverwirrung im Zusammenhang mit dem Turmbau von Babel und dann die große Wanderung der Völker. Und alles, was Sie nachher in der Bibel lesen, ab 1. Mose 12 mit der Berufung Abrahams und so weiter, durch die ganze Bibel hindurch, da haben Sie keine Parallelen zu den Karin. Also es geht offensichtlich auf diese Abstammungslinie, wie alle Völker der Welt nach der Bibel sie haben, zurück. Ein weiteres Beispiel, das sind alles Zitate aus dem Buch von Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. O ihr Enkel und Enkelkinder, wenn wir unsere Sünden bereuen und aufhören, Böses zu tun, indem wir unsere Leidenschaften beherrschen und zu Yahweh beten, dann wird er sich wieder unser erbarmen. Sie sehen, das Wissen um Schuld ist da. Sünden. Aber auch das Wissen darum, der Mensch muss seine Schuld bereuen, Gott bekennen, aber nicht einfach so, ja, und dann kann ich wieder leben wie vorher, sondern wirklich das Böse lassen. Das ist genau die Lehre der Bibel. Sprüche 28. Wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Indem wir unsere Leidenschaften beherrschen und zu Yahweh beten, dann wird er sich wieder unser erbarmen. Sie wussten, es gibt einen Weg zurück. Und ein weiterer Gesang noch, wenn Yahweh sich nicht unser erbarmt, dann gibt es niemanden, der das noch könnte. Er, der uns errettet, ist der einzige, Yahweh. Aber Sie sehen bei den Karin eben die Nähe. Einerseits die Kenntnis des Schöpfergottes und dann die Stammesreligion. Und Sie finden heute auch Karin-Stämme, die in der Zwischenzeit auch den Buddhismus übernommen haben. Ein drittes Beispiel. Ganz kurz möchte ich sprechen von dem Hindu-Priester Shiva Kumar aus Sri Lanka. Das ist einer aus meinem Bekanntenkreis. Heute wohnt er in der Schweiz, ist verheiratet, auch mit einer Frau aus Sri Lanka, haben Kinder, schöne Familie. Und dieser Shiva Kumar wuchs also auf in Sri Lanka und mit 10 Jahren etwa starb sein Vater. Sie waren aus dem obersten Brahmanengeschlecht, Priester war. Und dieser kleine Shiva musste dann als Pflicht seinen Vater verbrennen. Nach Tradition, nach der Religion. Und das war für ihn so schrecklich. Das war furchtbar, den eigenen Vater verbrennen. Aber das musste er tun, als 10-Jähriger. Und er ist in der weiteren Zeit in tiefe, dunkle Gedanken abgesunken. Wir sagen dem Depression, ja. Und dann hat er auch zu seinen Göttern gebetet. Er war ja Priester in seinem Ort, im Hindu-Tempel. Und er hat gesagt, die Götter haben mir nicht geantwortet. Und schließlich hat er einen solchen Zorn auf seine Götter bekommen, dass er seine Götter zerschlagen, zerstört hatte. Damals hatte er keinen Kontakt mit Christentum gehabt. Er ist dann nach Indien gegangen. Der arme Mann war unstet und unruhig. Und erst später kam er mit der frohen Botschaft der Bibel in Berührung und wurde ein Christ. Und seither heißt er Peter. Ja, er wollte nicht mehr Shiva, nach einem der wichtigsten Götter im Hinduismus, genannt werden. Jetzt heißt er halt Peter. Aber was ich in dieser Geschichte so, was mich so bewegt hat, war die Tatsache, ohne Kontakt zur Bibel hat er festgestellt, diese Bilder, die er angebetet hatte und um die er sich bemüht hatte als Priester, die können gar nicht antworten. Das sind tote Götter. Und er hat sie sogar kaputt gemacht. Was sind das für Götter, wenn man sie kaputt machen kann? Noch ein weiteres Beispiel. Der Hindu-Priester Rabindranath Maharaj aus Trinidad. Ich habe ihn vor einiger Zeit in Zürich angetroffen, war ganz überrascht, er war unter den Zuhörern bei einem Vortrag. Und hat mich dann eingeladen nach Kalifornien zu ihm. Nicht wahr, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich Rabindranath besser, Rabbi Maharaj, der das Buch geschrieben hat, Der Tod eines Guru. Er wuchs auf Trinidad, war auch ein Brahmane aus dem obersten Hindu-Geschlecht und wurde in seinem Dorf angebetet als Gott. Und er selber hat sich auch im Spiegel angebetet. Weil der Hinduismus lehrt, alles ist göttlich. In allem drin ist das Göttliche. Also auch wir müssten erkennen, dass wir eigentlich Götter sind. Und darum hat er sich konsequenterweise dann auch selber angebetet im Spiegel. Aber in diesem Buch, das ich sehr empfehle, Der Tod eines Guru, sagt er, und das war noch bevor er irgendwie mit dem Evangelium und mit dem Christentum in Berührung kam, da sagte er, als ich mich so angebetet habe, sagte ich mir innerlich, Rabbi, du lügst. Du bist nicht Gott, du bist ein Geschöpf. Ich war mit dem Verstand, erkannte er die Natur und wir sind auch Teil der Natur. Wir sind keine Götter, auch nicht kleine Götter. Rabbi, du lügst, du bist ein Geschöpf. Ja, aber wer ist dann der Gott, der uns als Geschöpfe geschaffen hat? Und so fand er später auch den Gott der Bibel. Nun, wir können sagen, die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin, so wie Römer 1, Vers 20 das ausdrückt, ich wiederhole, denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das steht wirklich mit dem Verstand in der Bibel. Also wenn Sie jemals gehört haben, Christentum und Verstand, das geht nicht zusammen, dann merken Sie sich, Römer 1, Vers 20 lehrt genau das Gegenteil. Lehrt, dass der Mensch durch den Verstand Gott erkennen kann. Der Verstand ist sogar sehr, sehr wichtig. Da steht in Griechisch Noeo, das heißt mit dem Nous, mit dem Verstand erkennen. Wie können wir das? Nun, da könnten wir Millionen von Beispiele bringen. Aber ich bringe gerne Beispiele, die mich ganz besonders bewegt haben. Hier sehen Sie den Mistkäfer. Der afrikanische Mistkäfer, der ja bekannt ist, dass er so eine Mistkugel vor sich her schiebt, Scarabaeus satyrus, das hat man jetzt erst in jüngster Zeit entdeckt, orientiert sich an der Milchstraße. Er hat auch andere Möglichkeiten, sich zu orientieren. Er kann sich auch mit der Sonne orientieren. Aber was, wenn keine Sonne da ist? Und er geht zum Misthaufen, holt sich dort eine Mistkugel und dann gibt es eben viele in seinem eigenen Volk, wenn ich das so sagen darf, die sind dann eifersüchtig und holen ihm diese Mistkugel weg. Nun ist es also wichtig, dass er vom Misthaufen den direkten und kürzesten Weg in sein Versteck findet. Und wenn die Sonne weg ist, wenn er sich eben nicht mehr orientieren kann für seinen kürzesten Weg, dann orientiert er sich an der Milchstraße. Fantastisch. Woher kommt das? Ja, durch Schreibfehler im Erbgut. Das ist die offizielle Doktrin der Evolutionslehre. So ist alle Ordnung entstanden durch Schreibfehler und die haben sich dann als Vorteile erwiesen. Schreibfehler, damit er sich dann orientiert nach der Milchstraße. Wie geht das? Das ist fantastisch. Also sogar einer, der diesen Dreck liebt. Ich kann das ja nicht verstehen. Brauche ich auch nicht, bin kein Mistkäfer. Aber der ist so eingerichtet, dass er sein Lieblingsgut so schnell wie möglich ins Versteck bringt und dazu dient ihm die Orientierung an der Milchstraße. Oder ich liebe Kolibris. Diese kleinsten der kleinen Vögel. Hier der Rubinkolibri, er wiegt 3 Gramm. Und regelmäßig unternimmt er den Flug von Mittelamerika nach Nordamerika in die USA. Und dabei muss er einen Non-Stop-Flug machen von 1000 Kilometern über den Golf von Mexiko. Und das macht er regelmäßig und schafft das. Bei 3 Gramm Eigengewicht nimmt er die nötige Energie mit sich, die reicht für einen 1000 Kilometer Non-Stop-Flug. Woher kommt das? Ist das das Ergebnis von Schreibfehlern im Erbgut? Oder ist da ein Planer dahinter? Das ist, würde ich sagen, einer der wunderbarsten Vögel überhaupt. Der Leierschwanz aus Australien und Tasmanien. Also, das ist nun wirklich fantastisch. Der kann einfach alles imitieren. Perfekt. Kommen Sie mal dort vorbei mit einer Motorsäge. Und Sie brauchen ja nicht einen wertvollen Baum da im Wald zu fällen. Lassen wir den Wald intakt, ökologisch. Aber einfach mal ein bisschen rumbrumsen mit der Motorsäge. Und dann einige Zeit später werden Sie diesen Vogel hören, der exakt die Motorsäge imitiert. Oder fahren Sie mit dem Lieferwagen vorbei. Der kann den Klang des Lieferwagens perfekt imitieren. Oder singen Sie etwas Schönes, ja, im Wald. Und er kann die menschliche Stimme perfekt orientieren. Und nicht wahr? Denken wir gerade an die Motorsäge. Das ist ja nicht ein Ton. Physikalisch, sondern das ist ja ein ganzes Tonpaket mit ganz verschiedenen komplizierten Obertonreihen drin. Er kann das perfekt kopieren. Warum hat er diese Fähigkeit? Schauen Sie doch mal auf YouTube. Leierschwanz, und dann werden Sie schöne Filme von guten Filmleuten sehen. Und mit Ton. Es ist ein fantastisches Erlebnis. Und warum kann er das? Nun, für ihn ist es wichtig, dass er zu seinem eigenen Schutz verschiedene Vögel im Wald imitieren kann. Aber er kann wirklich alles imitieren, nicht nur die Vögel. Er könnte auch Löwen imitieren. Das war jetzt nicht so echt, nicht wahr? Aber er kann das ganz echt. Nur in Australien und Tasmanien ist es schwierig, einen Löwen in freier Wildbahn anzutreffen. Und darum macht er das normalerweise auch nicht. Aber woher kommt das? Das Schreibfehler, dass ein Vogel dann so perfekt alles imitieren kann. Und sechstens möchte ich noch der Frage nachgehen, wie kann man erkennen, ob der Gott der Bibel wirklich ewig ist? Damit es nicht zu viel wird, wir haben zu spät leider begonnen wegen der technischen Probleme, aber ich mache doch einen ganz kurzen musikalischen Unterbruch mit einer Sarabande und 2 Variationen von Händel. Wir fragen uns, wie kann man erkennen, ob der Gott der Bibel wirklich ewig ist? Nicht wahr? Bisher haben wir gesehen, die Bibel sagt, Gott ist ewig, allgegenwärtig, nicht der Zeit unterworfen. Und wir haben auch gesehen, logisch passt das darum auch zur modernen Physik mit den Erkenntnissen über die Relativität der Zeit. Und so können wir logisch nachvollziehen, wie das möglich ist, dass Gott wirklich ewig ist und keinen Anfang hat. Aber die Frage ist der Gott der Bibel wirklich ewig? Wie können wir das erkennen, dass es eine Tatsache ist und nicht einfach nur eine sehr gute Philosophie? Die erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Und anhand der erfüllten Prophetie können wir Jahwe, den ewigen Gott, erkennen. Ein paar grundsätzliche Überlegungen zu Gott und die Prophetie. Wir haben hier die Zeitachse vor uns. Alles im Raum ist der Zeit unterworfen. Wir unterscheiden darum zu Recht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dinge, die wir übrigens auch alle schon in der Grundschulgrammatik gelernt hatten. Nicht wahr? Da lernten wir zwischen Subjekt und Objekt zu unterscheiden. Wir lernten zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden. Alles sehr nützliche Dinge. Nützlich fürs Leben. Nun, wir sind in der Gegenwart und können in die Vergangenheit zurückschauen. In Bezug auf Gegenwart und Vergangenheit hat der Mensch Möglichkeiten, um einigermaßen zuverlässige Aussagen machen zu können. Da sind wir alle damit einverstanden. Aber wenn es um die Zukunft geht, im Blick auf die ferne Zukunft versagt der Mensch kläglich, wenn er zuverlässige Aussagen machen soll, weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Ein Beispiel für Prophetie aus menschlicher und sogar wissenschaftlicher Sicht. Weltausstellung 1893 in Chicago. Spezialisten, es waren damals Sozialexperten, erklärten anlässlich dieser Ausstellung, wie es in 100 Jahren sein werde. Sie haben gesagt, erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Nun, wir leben deutlich über 100 Jahre nach dieser Ausstellung und wir müssen sagen, nein, das stimmt jetzt nicht. Ja, 80, 90, das kommt öfters vor. 120 ist praktisch nicht zu durchbrechen. Weltweit nicht. War eine falsche Voraussage, nicht wahr? Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Nun, das wäre schön, wenn das wahr geworden wäre, aber wir sehen, dass Regierungen es heute immer schwieriger haben. Es ist sogar ein Chaos da. Niemand weiß wirkliche Lösungen auf die Probleme der Weltpolitik und wir müssen ja nicht immer auf die Welt aus sein, auf die Europapolitik zum Beispiel. Es ist ein Chaos, aber nicht so, wie das hier vorausgesagt wurde. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Oh, wir wissen nicht, wo wir den Raum hier nehmen, um noch neue Gefängnisse bauen zu können. Und das Geld. Die Leute sind ja teuer im Gefängnis, nicht wahr? Viertens, sagten sie voraus, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Und das meinten sie, wohlverstanden, nicht, indem sie dachten, die Menschen heiraten nicht mehr. Sondern sie haben sich gesagt, die Menschen werden immer intelligenter und gebildeter, in dem Sinn, dass sie wissen, wie man Probleme löst. Nicht wahr? Wenn man nicht die gleiche Ansicht hat wie die Ehefrau, was macht man dann? Nicht davonlaufen. Und dann spricht man miteinander und merkt, die Frau denkt immer noch nicht gleich wie ich. Ja, und was macht man dann? Ja, da muss man sich mal überlegen, vielleicht könnten wir doch einen Zwischenweg in dieser oft ja nicht grundsätzlich wichtigen Frage, einen Zwischenweg finden. Und man kann Probleme lösen, nicht wahr? Aber es ist nicht so, dass die Menschen heute so weit sind, dass sie wirklich zwischenmenschliche Probleme so gut lösen können. Nein, was wir erleben in unserer Gesellschaft ist, wenn es nicht geht, dann läuft man einfach davon. Das machen vielleicht kleine Kinder. Aber Erwachsene sollten das nicht mehr so tun. Und trotzdem, die Prophetie war vollkommen falsch. Also das zeigt, wie Wissenschaftler kläglich versagen, wenn sie prophezeien wollen. Nun, man sagt auch nicht, das sei das Metier der Wissenschaftler im Allgemeinen. Nun, sagt aber die Bibel, der Gott der Bibel ist Zeit und Raum nicht unterworfen. In der Bibel wird Gott genannt in Offenbarung 4, Vers 8, der da war, der da ist und der da kommt. Eine schöne Umschreibung des hebräischen Namens Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Im Propheten Hesekiel in der Bibel finden Sie 77 Mal den Refrain im Zusammenhang mit Prophetie. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin, Yahweh. Gott sagt etwas voraus und erklärt, wenn das in Erfüllung geht, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Ewige bin, denn ich habe es ja vorausgesagt und ihr könnt es jetzt überprüfen. 77 Mal kommt dieser Refrain vor. In Jesaja 41, 23 finden Sie den Test der Religionen. Der Gott der Bibel fordert die Götter der umliegenden Völker heraus und sagt, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Also bringt Prophetie vor und zeigt uns die Erfüllung, denn ein Gott, wenn er wirklich Gott ist, muss das können, denn er ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Aber es ist so, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Und Sie können den Test der Religionen durchführen. Den Test der Wissenschaften haben wir schon gemacht. Also die Wissenschaft kann uns die Zukunft nicht voraussagen. Aber machen Sie den Test der Religionen. Fragen Sie einen Buddhisten, kannst du mir eine Liste bringen mit 100 Prophezeiungen aus dem Buddhismus, die sich erfüllt haben? Nachweislich. Versuchen Sie es. Sie werden nie eine Liste bekommen. Aber es lohnt sich doch mal, das auszuprobieren. Fragen Sie einen Hindu. Bring mir doch eine Liste mit 100 erfüllten Prophezeiungen. Oder einen Muslimen. Aber da nicht irgendwie provokativ fragen. Einfach so. Gibt es eine Liste mit 100 erfüllten Prophezeiungen aus dem Koran? Sie werden nie eine bekommen. Es gibt keine. Aber machen Sie den Test selber. Aber gehen wir zur Bibel. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias ist in der Bibel der im Alten Testament verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt. Und damit Sie sehen, wie konkret diese Prophezeiungen sind, es wurde klar gesagt, der Messias wird ein Nachkomme sein von König David. Und das konnte man bis in die Zeit von Jesus Christus nachweisen, weil ja im Prinzip alle Familien hatten ein Geschlechtsregister im Archiv in Jerusalem, wo man die Abstammung nachweisen konnte. Der Messias musste in Bethlehem geboren werden. Nicht wahr, wenn Sie sagen, ja, es orthodoxe Juden, die denken, der Messias wird noch kommen in der Zukunft. Ui. Da wird es schon mal hier schwierig, denn gehen Sie nach Bethlehem, aber bevor Sie nach Bethlehem kommen, da müssen Sie die Mauer passieren. Ja? Bethlehem ist unter palästinensischer Autorität, da darf kein Jude sein, kein Israeli sein. Ja? Und es ist ein bisschen schwierig, dass dann der Messias in Bethlehem geboren wird, heute, ja? Aber der musste in Bethlehem geboren werden. Er sollte als Fürst auftreten im Jahr 32 nach Christus. So war das mit den Jahrwochenprophezeiungen von Daniel vorausgesagt. Das heißt, wenn jetzt heute ein angeblicher Messias in Bethlehem geboren wird, jenseits der Mauer, dann ist er sowieso zu spät gekommen. Er hätte früher aufstehen müssen. Weiter, der Messias sollte abgelehnt werden durch die Masse seines eigenen Volkes. Er sollte gekreuzigt werden, Hände und Füße durchgraben. In der Folge sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Das ist alles geschehen im Jahr 70 nach Christus. Da haben die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört. Und seither wurde der Tempel nie mehr aufgebaut. Sie sehen, wenn ein angeblicher Messias heute jenseits der Mauer in Bethlehem geboren werden würde, dann hätte er noch das Problem, dass er eben etwa 2000 Jahre zu spät gekommen ist und zusätzlich, es gäbe keinen Tempel, der dann zerstört werden könnte. Und dann sollten ferner die Juden unter alle Völker der Welt zerstreut werden, was sich ja in der Geschichte bewahrheitet hat. Über alle 5 Kontinente wurde das jüdische Volk in der Folge des Jahres 70 zerstreut. Und die Bibel sagt voraus, und sie werden ständig verfolgt werden. Dramatisch, furchtbar hat sich das erfüllt bis in unsere Zeit. Dieser Judenhass, der auch heute noch lebendig ist. In aller Welt. Ich möchte das ganz kurz zeigen, konkret, das Kommen des Messias im Jahr 32 nach Christus. In Daniel 9,25, Daniel lebte zur Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus, als Jerusalem zerstört war durch die Babylonier. Und dann kam diese Nachricht, prophetische Nachricht. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Haben wir verstanden? Also von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut, wiederhergestellt wird, und dann kann man rechnen, bis der Messias kommt als Fürst. Dazwischen liegen 7 und 62 zusammen 69 Jahrwochen. Nun, dieser Erlass kam nach Daniel. Der persische König Artaxerxes gab den Juden die Erlaubnis, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Interessant, die Iraner waren damals ganz pro-jüdisch. Es war nicht immer gleich in der Geschichte. Das hat ja vor kurzem auch Netanyahu vor der UNO erklärt. Ja, und das war im Jahr 445 vor Christus. Nehemia 2 erwähnt sogar den Monat Nissan. Das entspricht März, April. Und wann kam Jesus Christus als Fürst nach Jerusalem? Das war im Jahr 32 nach Christus, gemäß den Angaben in den Evangelien. Und nun dazwischen sollten also 7 und 62, 69 Jahrwochen liegen. Das Ganze wird übrigens aufgeteilt, denn in den ersten 7 Jahrwochen sollte Jerusalem wieder vollständig aufgebaut werden und dann sollten die 62 Jahrwochen kommen. Was sind Jahrwochen? Das hebräische Wort Shavua bezeichnet eine 7er-Einheit. Hier eben nicht von Tagen, eine Woche an Tagen, das sind 7 Tage. Hier eine Woche von Jahren. So wurde das auch verstanden von den alten Rabbinern schon im Judentum. Und nun müssen Sie wissen, die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Der jüdische Kalender ist eine Mischung zwischen Mond- und Sonnenjahr. Und 360 ist genau die Mitte zwischen Mond- und Sonnenjahr. Ja, jetzt können wir das umrechnen. 69 mal 7 mal 360 Tage, das sind 173.880 Tage. Können Sie mit dem Taschenrechner nachprüfen. Und der Einzug Jesu als Fürst nach Jerusalem war am 6. April 32 nach Christus. Und tatsächlich vom 14. März 445 vor Christus, das war übrigens genau der erste Nissan, der Neujahrstag, bis auf den 6. April 32 nach Christus liegen genau 173.880 Tage. Sensationell, hat sich erfüllt. Und die Prophetie geht weiter und sagt im Anschluss in Vers 26, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Und 5 Tage nach seinem Einritt nach Jerusalem als Fürst schrie die Menge vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Er wurde durch die Römer auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem gekreuzigt, außerhalb des Gennat-Tores. Und die Prophetie geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jawohl, in der Folge ist das geschehen. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den Tempel. Oben diese Steine, das sind auch originale Steine, die die Römer bei der Verwüstung des Tempels von oben, vom Tempelplatz, runter auf die Herodianische Straße geschmissen haben. Sie sehen dort in situ, am Ort, die Straße, wie die in den Boden reingedrückt wurde durch diese Steine. Alles so schön dokumentiert. Das sind alles geschichtliche Fakten. Ein anderes Beispiel. In Micha 3, Vers 12, da hat der Prophet Micha im 8. Jahrhundert vor Christus vorausgesagt: Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses, der Tempelberg, zu Waldeshöhen werden. Nun, das war ein Problem. Der Prophet spricht hier auch von der Zerstörung Jerusalems, aber Jerusalem wurde ja nach Micha schon mal zerstört durch Nebukadnezar 586 vor Christus, aber der Tempelplatz wurde nicht gepflügt. Kann man sagen, ja, vielleicht für eine spätere Zeit. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem zerstört, aber die haben nicht den Tempelplatz gepflügt. Die Prophetie war da. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden. Zion, der Tempelberg. Und dann werden Bäume wachsen, der Berg des Hauses wird zu Waldeshöhen werden. Verwildert alles. Ja, aber die Juden haben nach 70 nach Christus sich nochmals aufgerafft und haben nochmals einen Aufstand gegen die Römer gemacht ab 132 nach Christus. Und da war Kochba. Und dieser Aufstand wurde brutal von Kaiser Hadrian niedergeschlagen. Es kamen wieder über 1 Million Juden ums Leben. Im Jahr 135 war alles am Boden zerstört. Und Kaiser Hadrian hat mit dem Tempelplatz aufgeräumt und ließ ihn als einen Acker pflügen. 135 nach Christus ging das in Erfüllung. Oder Prophetie über Weltgeschichte. Im Buch Daniel, also im 6. Jahrhundert vor Christus, finden Sie über 200 erfüllte Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Ich habe das alles zusammengefasst in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Mit der Geschichtsliteratur, die alles belegt. Und auch den Belegen, dass das Buch Daniel tatsächlich vorher geschrieben wurde. Und in der heutigen Zeit gibt es mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen über die Endzeit im Zusammenhang mit Israel und der Rückkehr der Juden in ihr Land. Über die Zeit von 1882, als die Juden begannen, wieder zurückzukehren ins Land der Väter, bis heute. In meinem Buch, das Sie auch auf dem Büchertisch finden, Leben wir wirklich in der Endzeit, behandle ich alle diese über 175 Prophezeiungen und habe sie extra in Listen aufgeführt. Also durchnummeriert P1, Prophetie 1, P2, P3, 175, 176, damit Sie eben dann, wenn Sie fragen, bringst du mir eine Liste mit 100 Prophezeiungen? Dann sagen Sie, ich bringe dir dann eine mit über 175. Ja? Und diese Endzeitprophezeiungen sind auch konkret. Da geht es darum, dass vorausgesagt wurde, die Juden aus aller Welt werden zurückkehren ins Land der Vorfahren. Bis heute sind über 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt. Der Staat sollte wieder gegründet werden, was 1948 geschehen ist. Die Wüste sollte wieder aufblühen, alttestamentliche Städte wieder zum Leben erwachen. Hebräisch sollte eine gesprochene Sprache sein. Aber die ging ja unter, die war über 1000 Jahre eine tote Sprache. Und das ist nie geschehen, dass eine tote Sprache nach 1000 Jahren wieder lebendig geworden ist. Aber mit Hebräisch ist das geschehen. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Ist das der Fall? Ja. Und der Tempelberg sollte dramatisch befreit werden, was 1967 an diesem sagenhaften Mittwoch geschehen ist. 7. Juni. Nun, Behauptung 2 können wir auch abstreichen. Es ist egal, was man glaubt. Man kann sowieso nicht wissen, was richtig ist. Doch, wir haben objektive Gründe zu zeigen, wo ist der ewige Gott, wo spricht der ewige Gott zu uns in der Bibel. Und die Behauptung 3 können Sie auch abstreichen. Keine Religion ist besser als die andere, alle Religionen sind gleichwertig. Das ist nur ein politischer Schachzug. Da geht es nicht um den Wunsch der Wahrheitsfindung, wenn man sowas sagt. Nicht wahr? Natürlich kann man ganz klar unterscheiden und den Test der Religionen durchführen. Nicht wahr? Würden wir so vorgehen in der Wissenschaft, wo kämen wir hin? Keine Theorie ist besser als die andere. Alle sind gleichwertig. Ja, stellen Sie sich vor, wie viele unsinnige Theorien werden aufgestellt, die muss man einfach verwerfen. Es geht doch nicht darum, dass wir alle Theorien anerkennen, ja? Alle sind gleichwertig. Nein, wir wollen die Theorie, die die Tatsachen wirklich erklären kann. Der Gott der Bibel ist also ganz anders. Das zum Schluss. Gott ist nicht Teil der Natur, sondern ewig. Die erfüllte Prophetie beweist, dass Gott ewig ist. Die erfüllte Prophetie beweist, dass Jesus Christus der Retter ist. Denn die Prophetie weist uns ganz klar auf diese Person hin, die damals im Jahr 32 als Fürst nach Jerusalem kam. Diese Person, die dann gekreuzigt wurde. Die Bibel schmeichelt nicht. Sie sagt, der Mensch ist ein Sünder. Ich war ein ganz berühmter Hindu-Lehrer, sagt im 19. Jahrhundert, die größte Sünde ist es, den Menschen einen Sünder zu nennen. Das schmeichelt uns nicht. Diese Aussage, der Mensch ist ein Sünder, die Bibel tut es. Aber die Bibel schmeichelt auch weiter nicht, wenn sie sagt, der Mensch kann sich selber nicht retten. Er braucht den Messias Jesus. Er braucht Jesus Christus. Die Bibel lehrt, der Mensch ist schuldig vor Gott. Wir haben seine Gebote gebrochen. Nicht nur die 10 Gebote. Es gibt noch so viele Gebote in der Bibel. Wir haben sie gebrochen. Und so sagt die Bibel, es gibt einen Graben zwischen Gott und Mensch. Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und die Bibel sagt, wir schaffen es nicht. Nicht wahr? Wir könnten uns jetzt ab heute ganz besonders bemühen, gut zu leben. Oder wir könnten ab heute viel mehr spenden. Spenden ist eine gute Sache. Aber wenn wir das tun, um Gott näher zu kommen, die Bibel sagt, wir schaffen es nicht. Sie sehen, wir kommen so nicht zu Gott. Denn Römer 3, 23 lehrt, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und weil wir nicht zu Gott kommen können durch unsere Anstrengung, kam Gott zu uns. Darum wurde Jesus Christus ein wirklicher Mensch, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte, stellvertretend. Damit er die Strafe, die wir als Menschen in Ewigkeit verdient hätten, wegen unserer Schuld, die nahm er auf sich am Kreuz. Und darum hat Gott ihn am Kreuz verlassen, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und so ist er die Brücke von Gott zu uns Menschen. Als Gott konnte er nicht sterben. Gott ist ewig. Gott kann nicht sterben. Und darum musste Gott Mensch werden. Aber sprechen Sie mit einem Muslim, der wird sagen, das geht nicht. Das geht nicht. Gott kann nicht Mensch sein. Und dann müssen Sie fragen, kann Gott alles? Ja, natürlich. Ist Gott allmächtig? Ja, natürlich. Dann kann er ein Mensch werden. Und die Bibel sagt, Gott wurde Mensch, damit er als Mensch für uns sterben konnte. Und darum sagt Jesus Christus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Hodos. Nicht ein Weg, sondern der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So geht das. Und das, was die Karen wissen konnten, wenn wir unsere Schuld bereuen, Gott bekennen und davon umkehren, dann wird sich Gott unser erbarmen. Und wenn sich Yahweh nicht über uns erbarmt, da gibt es niemanden, der uns retten kann. Das ist genau die Lehre der Bibel. wie wir mit Gott versöhnt werden können. Aber das braucht eine ganz bewusste Willensentscheidung. Hesekiel 33, 11 sagt, kehret um, Gott spricht, kehret um von euren bösen Wegen. Der Mensch muss das tun. Es geht nicht automatisch. Wir müssen uns bekehren zu Gott hin. Und so können wir mit ihm Frieden bekommen. Also im Chaos der Meinungen und der Religionen gibt es die Möglichkeit, sich zu orientieren. Die Aufklärungsphilosophen haben sich definitiv geirrt. Sie haben beigetragen zu politischer Correctness, ja, aber es ging letztlich nicht um die Wahrheit. Und die Wahrheit kann uns frei machen. Und dann ist es wichtig, wenn man so umgekehrt ist, dass ein Leben in der Nachfolge kommt. Ein Leben mit Jesus Christus. Und wir stehen hier am Anfang eines neuen Jahres. Das ist wunderbar. Die Zukunft ist für jeden von uns ungewiss. Wir haben sie nicht in der Hand, weil wir an Raum und Zeit gebunden sind. Aber der Ewige hat sie in der Hand. Und an seiner Hand gewissermaßen vorangehen zu können, ist genau das, was Mose geschrieben hat in seinem Wüstenpsalm, Psalm 90. Du bist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation. In dir, dem ewigen Gott, haben wir an zeitgebundenen, vergänglichen Menschen einen festen Anker in der Ewigkeit. Und das wünsche ich jedem, der hier ist. Ich danke, dass Sie so viel Geduld gezeigt haben heute Morgen. Also ich bin ganz bewegt, echt. Und ich denke, jetzt heute Nachmittag wird das mit der Technik besser funktionieren. Aber das zeigt, wir haben nichts in der Hand. Nicht mal die Technik.